Ja, so als Prediger hat man immer so ein bisschen die kleine Herausforderung, ein passendes Thema oder einen Bibeltext zu finden, ne? Man muss über irgendwas predigen. Immer ganz schön, wenn wir Predigt rein haben, dann hat unser Pastor schon mal die Arbeit übernommen, hat schon mal was rausgesucht. Aber wenn wir gerade keine Predigt rein haben, dann sitzt man schon mal so da und so überlegt so, was nehme ich eigentlich am Sonntag mit? Klar, die Bibel ist recht dick. Ich meine, ich hab heute Morgen hier nur das Neue Testament dabei. Kleiner Spoiler, ihr wisst schon, aus welchem Teil wir heute lesen werden. Ist recht dick, die Bibel. Aber von dem, was man so predigt, das sollte man ja auch was zu sagen haben. Und in einem meiner Bücher zum Thema Predigen, da steht zu dieser Frage nach dem richtigen Thema: Sprich darüber, was dich gerade bewegt. Und wenn dich gerade nichts bewegt, dann sprich darüber. Gut, jetzt könnte man ja jeden Sonntag fast darüber sprechen, was mich gerade nicht bewegt. Oder? Nein, keine Sorge. Ich finde es aber immer wieder echt spannend, so an der Stelle, sich mal zu fragen, was bewegt mich eigentlich gerade? Was ist eigentlich so gerade das Thema, an dem ich mit Gott gerade dran bin? Was bewegt mich mit Gott gerade aktuell? Gibt es vielleicht keine? Ich meine, manchmal mag es vielleicht sogar so sein, dass wir eine recht ruhige Phase haben, in denen uns gerade so ganz Konkretes nicht einfällt, an dem wir mit Gott, was ist die falsche? Darüber war letztes Sonntag, das war der Sven. Genau, alle haben gerade schon ein bisschen geschmunzelt. Nein. Da müsste noch eine andere Folie geben. Da dürfte nur ein Bild drauf sein. Genau. Ja, manchmal vielleicht so eine ruhige Phase, wo man sagt, hey, so ganz konkret bin ich jetzt eigentlich an nichts dran. Es läuft gerade so, alles ganz entspannt und habe gerade so richtig, Neudeutsch sagen würde, den Flow. Aber ganz oft ist mir eben beim Nachdenken dann doch irgendwas eingefallen. Ist irgendwas gekommen, was im ersten Moment so gar nicht dran gedacht habe. So, stimmt. Da ist Gott irgendwie gerade dran. Ich merke es vielleicht im ersten Moment gar nicht, aber so ganz still im Hintergrund ist Gott an einer Sache dran. Und das ist das, was ich dir heute Morgen als erstes erstmal so mitgeben wollte. Als ich mich über die Predigt gemacht habe, ging es mir nämlich genau so. Und gedacht, ich möchte diesen Gedanken heute Morgen einfach mal so mitgeben und sagen, hey, ich lade dich mal ein, stell dir die Frage doch auch mal selber. Was bewegt dich gerade? Was ist denn dein Thema aktuell? Wie gesagt, in der Vorbereitung auf diese Predigt, da habe ich mir auch die Frage gestellt. Und zuerst habe ich gedacht, naja, ganz klar, Psalm 139, das wäre doch gerade mal wieder was Passendes hier. Das Wunder der Entstehung von einem kleinen Mensch, ein Leben, das Gott schenkt, von der ersten Sekunde an in seiner Hand hält. Definitiv ist es was, was mich gerade natürlich sehr beschäftigt. Es bringt mich immer total ins Staunen und mich sehr, sehr, macht mich immer sehr, sehr dankbar. Aber dann kam ich relativ schnell auf einen anderen Gedanken. Jetzt wäre es schön, wenn wir das Bild hätten. Kriege ich, super. Es strahlte mich dieses Bild so ein bisschen aus, wenn ihr dieses Bild anguckt. Das Thema Ruhe. Ja, dass dieses Thema Ruhe, Stille, Frieden, Gelassenheit, das ist etwas, was mich wirklich schon sehr, sehr lange beschäftigt. Das ist wirklich ein Thema von mir und ich sehne mich auch sehr nach Ruhe. Nicht nur eben, weil Ruhe in einem Haushalt jetzt mit vier wunderbaren Kindern doch eher selten vorkommt. Nein, ich habe den Eindruck, dass die Welt um uns herum oder um mich herum zumindest sehr, sehr laut geworden ist. Es geht dabei nicht in erster Linie um akustische Ruhe oder Stille. Ich glaube, auch auf dem Bild wird es nicht mucksmäuschenstill sein. Da wird man auch Vögel hören. Vielleicht im Hintergrund fährt auch der Zug durch. Wir wissen es nicht, ja, wo das Bild genau aufgenommen wurde. Es geht vielmehr um diese innere Ruhe. Sobald ich morgens aufwache, ist da schon Unruhe. Der erste Blick aufs Handy und schon prasseln Nachrichten, Informationen aus der ganzen Welt, sie prasseln auf mich ein. Und den ganzen Tag geht es ebenso weiter. Und auch wenn ich, so wie ich es mittlerweile mache, mein Handy abschalte, bei mir ist meistens Sonntag, habe ich ein Profil eingestellt, aus, möchte ich nichts mitkriegen. Wenn ich mein Handy abschalte, versuche möglichst wenig Medien auch zu konsumieren, ich kann mich dem trotzdem kaum entziehen. Die Welt um uns herum ist sehr unruhig. Ein Termin erfolgt dem anderen. Ständig müssen wir Informationen verarbeiten oder es werden Anforderungen an uns gestellt. Ich finde, das ist manchmal ganz schön ermüdend. Und dann sehne ich mich immer wieder so nach einer Pause. Einmal Stopp drücken, durchatmen. Ein paar Tage völlig frei von Informationen, Anforderungen und danach kann es ja wieder weitergehen. Genau das war eben auch meine Vorstellung im letzten Jahr, als wir in Urlaub gefahren sind. Letzten Jahr im September, Familie einpacken, einfach mal wegfahren. 3 Wochen raus aus dem gewohnten Umfeld, Handy aus, einfach Ruhe. Aber wisst ihr was? Nach kurzer Zeit musste ich auch feststellen, dass auch in so einem Urlaub es nicht die perfekte Ruhe gibt. Es war natürlich wunderschön und es war auch tatsächlich eine Zeit zum Auftanken. Und doch waren ständig wieder irgendwelche Anforderungen da. Entscheidungen mussten getroffen werden, Dinge mussten organisiert werden und es gab viele, viele kleine Angriffe, ob es irgendwelche Nachrichten dann von zu Hause waren oder so. Es gab viele Angriffe auf diese Ruhe, nach der ich mich doch so gesehnt hatte. Der Urlaub war natürlich schnell vorbei und im Alltag war für Ruhe wieder noch weniger Raum. Und genauso geht es mir immer, immer wieder. Und ich merke, dass da eine große Sehnsucht nach Ruhe ist, die aber nicht kommt. Im Gegenteil, gefühlt wird das Leben immer noch turbulenter, noch anspruchsvoller, noch rastloser und noch lauter. Mir hilft es dann immer wieder, mir so einen ruhigen Moment mal zu suchen. So wie es Jesus eben auch getan hat, in seinen Alltag das einzubauen. Wir sehen, dass Jesus sich immer wieder die Zeit genommen hat und zurückgezogen hat in die Stille. Er war alleine mit seinem Vater. Und genau so mache ich das auch. Raus aus dem Trubel, Handy aus, Nachrichten weg, Tür zu. Es ist nur so ein kurzer Moment. Danach geht es dann wieder weiter wie zuvor. Aber diese Momente, habe ich gemerkt, sie helfen mir sehr, durch diesen Alltag zu kommen. Und in ganz besonders stressigen und auch lauten Zeiten hilft es mir dann sehr, mich an diese ruhigen Momente zu erinnern. Das hilft mir dann wieder, gelassener zu werden. Ja, ihr merkt schon, ich bin jemand, der eher so der ruhigen Art, der Ruhe wirklich auch liebt und sehr schätzt. Und ich weiß, auch Menschen sind an der Stelle sehr unterschiedlich mit ihrem Bedürfnis an Ruhe. Die einen brauchen mehr und die anderen eben deutlich weniger. Aber bei jedem ist doch dieses Bedürfnis nach Ruhe da. Und das zeigt uns auch, dass Ruhe etwas Grundlegendes ist. Ein grundlegendes Bedürfnis. Ein Bedürfnis, das Gott von Anfang an in den Menschen gelegt hat. Denn wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen. Gott ruht auch. Das lesen wir in der Bibel. Das lesen wir im Schöpfungsbericht, dass er sich am 7. Tag ausruhte, dass er ruhte. Und so brauchen wir auch die Ruhe. Und wir sehnen uns nach Ruhe. Ja, dieses Thema ist etwas, das mich wirklich schon länger beschäftigt. Und ich habe auch schon einige sehr gute Bücher dazu gelesen. Doch viel wichtiger als all die Tipps, die man dann da so lesen kann, wie wir zur Ruhe finden, mehr Ruhe in unseren Alltag bringen, besser mit dem Trubel in dieser Welt zurechtkommen, ist doch die Frage, was Gottes Wort uns dazu sagt. Und dabei bin ich jetzt dann auf eine für mich interessante Stelle gestoßen, die wir uns heute Morgen miteinander anschauen wollen. Und zwar aus dem Hebräerbrief, das ganze Kapitel 4. Das wollen wir heute Morgen miteinander lesen. Und ich lade dich auch ein, es ist ein doch etwas komplexes Kapitel. Lade dich einfach ein, auch mitzulesen. Dann tut man sich ein bisschen leichter, als wenn man nur zuhört. Hebräer im Kapitel 4, ab Vers 1. Wie schrecklich wäre es, wenn einer von euch am Ende ebenfalls das Urteil hören müsste, er habe das Ziel nicht erreicht. Wir wollen alles tun, damit das nicht geschieht. Schließlich gilt Gottes Zusage nach wie vor. Auch uns ist sein Angebot verkündet worden, an seiner Ruhe teilzuhaben. Genau wie jenen Menschen damals. Ihnen allerdings hat es nichts genützt, diese Botschaft zu hören, weil zum Hören nicht der Glaube hinzukam. Wir jedoch haben die Botschaft geglaubt und angenommen. Und wer das tut, bekommt Anteil an seiner Ruhe. An der Ruhe, auf die Gott sich bezog, als er sagte, Ich schwor in meinem Zorn, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Nun gibt es diese Ruhe zwar schon seit der Erschaffung der Welt, denn dort, wo vom siebten Schöpfungstag die Rede ist, lesen wir, am siebten Tag, als Gott das ganze Werk der Schöpfung vollendet hatte, ruhte er. Und doch sagt Gott, wie eben zitiert, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Die Erfüllung seiner Zusage, Menschen an seiner Ruhe Anteil zu geben, steht also immer noch aus. Die, denen er dieses Angebot ursprünglich machte, haben das Ziel nicht erreicht, weil sie ihm nicht gehorchten. Deshalb hat Gott für eine neue Gelegenheit gesorgt. Es ist dieses Heute, von dem er lange nach jenem Geschehen durch David an der bereits erwähnten Stelle sagt: Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Zwar hat Josua die Israeliten in das ihnen zugesagte Land geführt, aber an der eigentlichen Ruhe hatten sie deswegen immer noch nicht teil, sonst hätte Gott zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal von einem Heute gesprochen. Genau. Somit wartet auf Gottes Volk noch eine Zeit vollkommener Ruhe, die wahre Sabbatfeier. Denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von all seiner Arbeit ausruhen, genauso wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte. Setzen wir also alles daran, an dieser Ruhe teilzuhaben, und lassen wir uns den Ungehorsam jener früheren Generation als warnendes Beispiel dienen, damit wir nicht wie sie zu Fall kommen. Denn eines müssen wir wissen: Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen. Alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft geben müssen. Weil wir nun aber einen großen hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unser Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Ja, zugegebenermaßen ist das nicht gerade etwas, das man einfach so schnell mal beim ersten Lesen gleich direkt versteht. Also ich kann mich nicht einfach wieder hinsetzen und ihr habt hoffentlich alles verstanden. Also zumindest mir ging es so, als ich den Abschnitt das erste Mal gelesen habe, gedacht so, wow, da hat wieder jemand sich sehr große Mühe gegeben, schöne Schachtelsätze, irgendwelche Einschnitte aus dem Alten Testament, spannend. Aber umso mehr ich mich mit diesem Abschnitt befasst habe, umso mehr wurde mir deutlich, welche starke Botschaft in ihm steckt. Wir wissen heute nicht mehr, wer den Hebräerbrief geschrieben hat. Und auch die ersten Empfänger, die sind uns nicht bekannt. Aber wenn wir uns diesen Brief genauer anschauen, stellen wir fest, dass sich Autor und Empfänger gut gekannt haben müssen. Denn der Autor, er warnt und ermahnt seine Leser hier sehr direkt. Das würde man mit Personen, die man jetzt nicht kennt, wahrscheinlich nicht so direkt machen. Außerdem können wir davon ausgehen, dass es sich bei den Empfängern um Judenchristen handelt, also Juden, die zum Glauben an Jesus gefunden haben. Denn in diesem Brief, da wird sehr viel aus dem Alten Testament zitiert. Es wird viel Wissen aus dem Alten Testament vorausgesetzt. Der Autor wusste also, wem er da schreibt. Und er wusste auch, dass er hier sehr direkt sein kann und welches Wissen er voraussetzen kann. Warum ich aber auf diesen Abschnitt gestoßen bin, ist, dass hier von Ruhe geschrieben wird. Gleich im ersten beiden Versen lesen wir davon. Verpackt in einer Warnung davor, das Ziel nicht zu erreichen, wird das genannt, was uns am Ziel erwartet, an Gottes Ruhe teilhaben. Wir lesen hier von einer Ruhe, die uns noch erwartet. Eine Ruhe, die wir noch nicht haben. Und gerade dieser Vers 9, der auch sehr bekannt ist, der macht dieses Versprechen nochmal sehr klar. Somit wartet auf das Volk, auf Gottes Volk noch eine Zeit vollkommener Ruhe, die wahre Sabbatfeier. Uns erwartet die richtige, die vollkommene Ruhe. Sie erwartet uns erst noch. Wir haben sie noch nicht hier, aber sie kommt noch. Wir haben hier wieder so einen Blick in die Ewigkeit. Aber lasst uns diesen Abschnitt aus dem Hebräerbrief mal genauer anschauen. Denn dass die Ruhe hier aufgegriffen wird, hat ja einen Grund. Denn wir werden davor gewarnt, dieses Ziel der Ruhe nicht zu erreichen. Wir lesen hier in den ersten beiden Versen, dass diese Ruhe ein Versprechen, eine Zusage von Gott ist. Aber eben auch, dass es die Möglichkeit gibt, diese Ruhe nicht zu erreichen. Also diese Ruhe ist nicht etwas, was Gott einfach so jedem gibt. Wie man vielleicht, wenn man die Zeitung aufschlägt, in den Totenanzeigen immer wieder lesen kann. Ruhe in Frieden. So ganz verallgemeinert. Nein, der Schreiber hier warnt uns davor, dass diese Ruhe kein Selbstläufer ist, sondern dass durchaus die Gefahr besteht, dass wir diese Ruhe nicht erreichen. In diesen ersten beiden Versen steckt gleich die Kernaussage und sie wird dann nochmal weiter ausgeführt. Hier in diesem ersten Teil springt dann der Schreiber immer wieder zwischen zwei Punkten. Er bezieht sich immer wieder auf die Zusage der Ruhe und erklärt aber auch die Gefahr, die da ist, dieses Ziel nicht zu erreichen. Er nutzt als Beispiel dann das Volk Israel. Wir sehen hier auch im Vers 2, da lesen wir erst von dem Angebot, das Gott uns gegeben hat, an seiner Ruhe teilzuhaben. Und dann aber lesen wir von den Menschen von damals, eben das Volk Israel, denen dieses Angebot auch gegeben war. Allerdings heißt es dann gleich wieder, es hat ihnen nichts genutzt, weil sie Gott nicht glaubten. Sie haben zwar das Angebot von Gott durch Mose und das Gesetz gehört, aber sie glaubten und vertrauten Gott nicht. Und im zweiten Teil von Vers 3 finden wir dann ein Zitat von der Stelle, auf die sich der Schreiber hier bezieht. Und er zitiert hier nämlich aus dem Psalm 95, Psalm 95, Vers 11. Ich schwor in meinem Zorn, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Und in diesem Psalm 95 geht es um die Zeit, als das Volk Israel von Gott durch Mose aus Ägypten geführt worden war. Das Volk aber dann gegen Mose und damit auch gegen Gott aufbegehrte. Das Volk, es vertraute Gott nicht. Es vertraute Gott nicht, dass er sie durch Mose in das verheißene Land führen wird. Nein, das Volk, es warf Gott direkt vor, dass er sie doch hier nur in die Wüste zum Verhungern geführt hat. Dass sie hier verhungern und verdursten. Sie werfen Gott vor, dass er sich nicht um sein Volk kümmert. Und die Geschichte des Volkes Israel auf dem Weg in das verheißene Land ist geprägt vom Widerstand und vom Murren gegen Gott. Ja, selbst Mose misstraut Gott an einer Stelle. Und als Ergebnis darf die ganze Generation nicht in das verheißene Land nach Kanaan einziehen. Das Volk muss 40 Jahre durch die Wüste ziehen, bis die ganze Generation gestorben ist. Und hier kam es eben auch zu der zitierten Aussage von Gott. Er wollte sein Volk in das verheißene Land führen. Er wollte es zur Ruhe, raus aus der Sklaverei führen. Aber sie vertrauten ihm nicht. Und so schwor Gott, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Sie haben das Ziel nicht erreicht. Sie glaubten nicht und verfehlten damit die Zusage der Ruhe bei Gott. Der Schreiber macht weiter deutlich, dass die Zusage immer noch offen ist, auch heute noch. Sie wurde damals auch nicht erfüllt, als die nächste Generation des Volkes Israel unter Josua das verheißene Land eingenommen hat. Warum nicht? Gott hat seine Zusage nämlich später nochmal wiederholt. Viel später, bei König David, hat er sie nochmal wiederholt. Diese Zusage, sie ist nach wie vor offen. Und damit wird auch deutlich, dass es sich hier nicht um eine Ruhe handelt, die wir hier in dieser Welt haben werden. Es handelt sich um eine göttliche Ruhe. Dieselbe Ruhe, von der wir lesen, dass Gott sie eingehalten hat, als er die Welt erschaffen hatte. Das lesen wir im Vers 4. Die Ruhe am siebten Schöpfungstag. Und diese Ruhe bei Gott, sie ist perfekt. Sie ist vollkommen. Das ist genau diese Ruhe, nach der wir uns sehnen. Aber es gibt sie nur in einer perfekten Schöpfung. Nach dem Sündenfall gibt es hier auf dieser Erde diese perfekte göttliche Ruhe nicht mehr. Durch die Sünde wurde dieser Welt auch die Ruhe genommen. Und damit müssen wir uns auch nicht wundern, dass die Welt immer unruhiger wird. Wir keine wirkliche und dauerhafte Ruhe hier finden. Allerdings wird uns Mut gemacht, dass wir noch Hoffnung auf diese Ruhe haben dürfen. Denn, ja, diese Zusage der Ruhe gilt jedem, der glaubt. Der Unglaube des Volkes soll uns aber als warnendes Beispiel dienen. Wer nicht glaubt, der schlägt die Zusage Gottes aus. Die Ruhe von Gott, nein, sie ist kein Selbstläufer. Sie gibt es nur für den, der Gott glaubt, der sich an Jesus hängt und auf ihn vertraut. Die Zusage ist für jeden offen. Sie gilt aber nur für den, der glaubt. Ab dem Vers 12 wird dann die Warnung nochmal verstärkt. Und als ich diesen Abschnitt zuerst gelesen habe, da hatte ich dann überlegt, so, boah, bei der Predigt, Vers 12 und 13, lassen wir vielleicht besser weg. Ja, das ist schon schwierig. Denn diese zwei Verse, sie können wirklich Angst und Druck machen. Ich lese uns die Verse nochmal vor. Vers 12 und 13. Denn eines müssen wir wissen. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen. Alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft geben müssen. Vielleicht doch ganz gut, dass der Autor des Hebräerbriefs unbekannt geblieben ist. Denn das, was er hier so schreibt, ist jetzt nicht gerade liebevoll und einladend formuliert. Uns wird deutlich, mit wem wir es hier zu tun haben. Gott ist nicht jemand, mit dem wir verhandeln könnten, dem wir irgendetwas vorspielen könnten. Unsere geheimsten Wünsche und Gedanken, sie sind ihm bekannt. Niemand kann sich vor ihm verbergen. Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen. Alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft geben müssen. Eine heftige Aussage. Wir müssen Gott Rechenschaft ablegen. Wir kommen daran nicht vorbei. Und vor ihm ist alles offenbar. Das kann einem echt Angst machen. Ich weiß nicht, ob ihr mir jetzt heute Morgen hier zuhören würdet, wenn ihr alle meine geheimsten Gedanken, Wünsche, alle meine Taten, alles von mir kennen würdet. Ja, auch ich bin ein Sünder und auch ich werde Gott für alles Rechenschaft geben müssen. Und wenn ich danach gehe, ganz ehrlich, ich brauche mir keine Hoffnung auf die ewige Ruhe machen. Ich bin kein bisschen besser wie das Volk in der Wüste. Auch ich habe meine eigenen Wünsche, meine eigenen Gedanken, meine eigenen Wege. Und ich habe schon so oft gegen Gott gemurrt oder rebelliert und mich beschwert, warum er mich denn diesen Weg hier führt, warum das Leben nicht einfach mal ein bisschen einfacher sein kann, warum er mir die Ruhe nicht einfach schon so hier jetzt mal schenkt. Wir werden hier gewarnt. Selbst wenn wir es vielleicht schaffen, nach außen den perfekten Christen zu spielen, wenn wir es schaffen, nie offen oder laut gegen Gott zu rebellieren, vor Gott tut das nichts zur Sache. Selbst unsere geheimsten Gedanken, sie sind ihm bekannt. Ist schon ein bisschen frustrierend, oder? Da freut man sich, dass man auf der Suche nach Ruhe eine echt so tolle, so eine schöne Zusage in der Bibel findet und dann das. Eine so klare und deutliche Warnung, das Ziel nicht zu verfehlen und ein Maßstab, der einfach nicht einzuhalten ist. Was jetzt? Bibel zuklappen, ich habe sie schon zugeschlagen. Gehen wir nach Hause und dann versuchen wir mal mit einem halbwegs moralischen Leben irgendwie zurechtzukommen und hoffen darauf, dass sich der Schreiber des Hebräerbriefes doch geirrt hat. Naja, war ja nur Mensch. Wir sind gerade an einem Tiefpunkt in der Predigt. Echter Tiefpunkt. Hoffentlich kommen wir da wieder raus. Ne? Uns ist jetzt gerade klar geworden, Gott hat uns eine echt tolle Ruhe zugesagt. Wir haben auch erkannt, wir werden dieses Ziel niemals erreichen. Wir haben ja noch 3 Verse. Denn, und das war für mich auch so schön in der Vorbereitung, ich war auch wirklich so an diesem Tiefpunkt. Man sitzt da irgendwie 1,5 Stunden oder so in diesem Tiefpunkt dann drin und formuliert es aus. Und dann liest man den nächsten Vers und dann, wie so ein Licht, das war wirklich so, ich habe echt ein bisschen Gänsehaut bekommen in dem Moment, denn da steht er plötzlich. Jesus. Jesus, unser Hohepriester, unser Stellvertreter, unser Vermittler. Ja, der Sohn Gottes, der uns vor dem Vater vertritt, der für uns die Sünde getragen hat und alles bezahlt hat, durch den wir rein sein dürfen, gerechtfertigt, frei von Sünde. So wie es im Vers 16 heißt, voller Zuversicht dürfen wir vor Gott treten, weil er uns sein Erbarmen schenkt, weil er uns gnädig ist, durch Jesus. Und wisst ihr noch mehr, im Vers 15 heißt es nämlich, lese ich uns auch nochmal vor, Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Jesus hat uns vor dem Vater gerechtfertigt. Er hat mit seinem Blut für unsere Sünde bezahlt. Durch ihn kann Gott uns gnädig sein und wir dürfen Anteil an der Ruhe bei ihm haben, weil Jesus alles erfüllt hat. Aber Jesus versteht uns auch. Jesus hat nicht nur das alles für uns erfüllt, damit wir das Ziel erreichen können, Jesus hat auch als Mensch gelebt. Er versteht uns. Er kennt unsere Schwachheit. Er kennt unsere Versuchungen, in denen wir drin sind. Wir brauchen ihm nichts vormachen. Er hat genauso ein Leben auf dieser Welt gelebt, wie wir es heute leben. Er kennt unsere schwachen Momente. Er weiß, wie es ist, versucht zu werden. Nur mit dem einen Unterschied, dass er niemals gesündigt hat. Er hat nie einer Versuchung nachgegeben. Ja, die Warnung in diesem Abschnitt, sie ist sehr deutlich und sie kann wirklich Angst machen. Und wir sollten diese Warnung auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern uns fragen, wo wir stehen. Haben wir die Hoffnung auf die Ruhe bei Gott? Aber Angst muss uns diese Warnung trotzdem nicht machen, weil wir Jesus haben, weil wir Jesus als unseren hohen Priester haben, der für uns alles schon getan hat. Jesus ist der Grund für unsere Hoffnung. Wir dürfen uns an ihm festhalten, egal wie unruhig das Leben um uns herum ist. In Jesus haben wir die Zusage, das Versprechen, ja, dass das Beste noch kommt. Das Versprechen auf die ewige Ruhe bei Gott. Und das wird eine perfekte, das wird eine vollkommene Ruhe. Und ich bin mir sicher, dass die Ruhe nicht absolute Untätigkeit und Stille bedeutet, dass wir da nicht irgendwie da sitzen und die weiße Wand angucken und uns freuen, dass alles endlich still und ruhig ist und nichts mehr passiert. Nein, das glaube ich nicht, dass diese Ruhe bei Gott so sein wird. Aber wir dürfen von allem ruhen, was uns Mühe macht. Alle Arbeit, alle Ängste, Sorgen, allen Anforderungen. Ich glaube, in dieser perfekten Ruhe wird uns nicht langweilig werden, sondern wir werden eine große Erfüllung und eine Zufriedenheit verspüren bei Gott, weil unser Verlangen, weil unsere Sehnsucht nach dieser Ruhe endlich gestillt wird. Und ich glaube auch, dass dieses Empfinden der Ruhe durchaus unterschiedlich sein wird. Für den einen ist die Erfüllung der Ruhe schon, dass er sich keine Sorgen mehr um seinen Lebensunterhalt und das tägliche Brot machen muss. Für einen anderen ist die Ruhe, dass er keine Schmerzen mehr hat. Wieder für andere, dass sie endlich frei sein dürfen, keine Angst mehr vor Verfolgung haben müssen, dass Beziehungen geklärt sind, Auf jeden Fall wird diese Ruhe perfekt sein. Für jeden. Ich freue mich schon drauf. Und diese Zusage gilt jedem, der sich an Jesus hält. Denn Jesus hat für uns dieses Ziel schon erreicht. Wir müssen ihm nur folgen. Ja, mir macht dieser Abschnitt aus dem Hebräerbrief wirklich Freude. Vorfreude auf das, was noch kommt. Ruhe ist ein wirklich spannendes Thema in dieser so turbulenten Welt. Und Gott will uns die perfekte, die vollkommene Ruhe schenken. Er lädt uns ein. Die perfekte Ruhe werden wir erst bei ihm in der Ewigkeit finden. Aber auch schon hier können wir immer wieder bei Gott zur Ruhe finden. Wir dürfen uns immer wieder vor Augen führen, wer er ist und was er für uns getan hat. Und das darf uns ruhig machen, in allem, was wir gerade so erleben. Der Hebräerbrief, er wurde in einer Zeit geschrieben, als die ersten großen Christenverfolgungen losbrachen. Und wir können davon ausgehen, dass auch die Empfänger des Briefes unter Verfolgung litten. Der Brief ermahnt und macht trotzdem Mut, trotz allem an Jesus festzuhalten. Er stellt uns dieses Ziel vor Augen, auf das wir zugehen. Wir werden ermahnt, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Wir leben nicht, um hier in dieser Welt unsere Ruhe zu finden, sondern Gott hat uns seine Ruhe zugesagt. Und deshalb dürfen wir auch schon hier, schon jetzt ruhig werden. Auch wenn die Welt um uns unruhig ist. Amen.